alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum, in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr: »Samuel, Samuel!« »Ja«, antwortete der Junge, »ich komme«, und lief schnell zu Eli. »Hier bin ich, du hast mich doch gerufen.« Aber Eli sagte: »Nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen.« So legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal: »Samuel, Samuel!« Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. »Ich bin da, du hast mich doch gerufen«, sagte er. Eli verneinte wieder: »Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und leg dich ins Bett.« Samuel wusste nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte ihn noch nicht reden hören. So rief der Herr zum dritten Mal: »Samuel, Samuel!« Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte: »Hier bin ich. Jetzt hast du mich aber wirklich gerufen.« Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an: »Geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte: Sprich, Herr, ich höre.« Also ging Samuel wieder zu Bett. Da kam der Herr zu ihm und rief wie vorher: »Samuel, Samuel!« Der Junge antwortete: »Sprich, Herr, ich höre.«
Darauf sagte der Herr: »Ich will in Israel etwas so Schreckliches tun, dass keiner es ertragen kann, davon zu hören. Bald werde ich Eli und seine Familie schwer bestrafen. Genauso wie ich es mir vorgenommen habe, lasse ich das Unglück über sie kommen. Ich habe es Eli schon gesagt, denn er wusste genau, dass seine Söhne durch ihre Machenschaften meinen Zorn auf sich ziehen. Trotzdem ließ er sie tun, was sie wollten. Darum sollen sie und ihre Nachkommen für alle Zeiten unter meinem Fluch stehen. Ich habe geschworen, weder durch Tieropfer noch durch andere Opfergaben sollen die Nachkommen Elis diese Schuld je wieder gut machen können.« Samuel blieb bis zum Morgen im Bett liegen und öffnete dann wie gewohnt die Türen des Heiligtums. Er scheute sich, Eli von Gottes Botschaft zu erzählen. Doch Eli rief ihn zu sich. »Mein Junge, was hat Gott dir gesagt?«, wollte er wissen. »Du musst mir alles genau berichten. Gott soll dich schwer bestrafen, wenn du mir auch nur ein Wort verheimlichst.« Da erzählte Samuel ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. »Es ist der Wille des Herrn«, sagte Eli darauf. »Er soll tun, was er für richtig hält.« Samuel wuchs heran, der Herr stand ihm bei und ließ keine Ankündigung Samuels unerfüllt bleiben. Ganz Israel, von Dan im Norden bis Beersheba im Süden, erkannte, dass der Herr ihn zum Propheten erwählt hatte. In den folgenden Jahren redete Gott immer wieder in Silo zu Samuel und gab ihm Weisungen.
Ich jetzt mal alle zusammen, nicht nur einzeln, an denjenigen, an denen ich gerade vorbeikomme. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ihr habt den Text auch schon hoffentlich sehr aufmerksam verfolgt. Über diesen Text werden wir heute nachdenken. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal hier gewesen bin. Ist ein bisschen her. Dass das heute so geklappt hat, muss ich euch kurz erzählen, ist wunderbar, weil ich war hier eingeteilt und auch gesagt, ich will mal wieder nach Barmbek. Am 5. Juni. Und dann haben bei mir 3 oder 4 Täuflinge gesagt, wir möchten aber Taufe machen. Und es kam nur der 5. Juni terminlich in Betracht. Und dann habe ich jemanden am Grindel gefunden, der gesagt hat, dann gehe ich da nach Barmbek. Da habe ich gedacht, wenn ich denen jetzt wieder sage, dass ich da nicht komme, dann weiß ich gar nicht, ob die mich noch mal reinlassen danach. Und für dieses Wochenende war eine Paddeltour angesagt. Aber da haben sich so wenige angemeldet, dass ich gesagt habe, ich bleibe zu Hause. Hab dann einfach rumgeschrieben, wer braucht mich noch? Und Joe sagte, ich. Sagte ich, wunderbar, kann ich nach Barmbek gehen, sogar früher als erwartet. Und ich hoffe, es freut euch mehr, als dass es euch grämt. Heute geht es darum, wir wollen gleich, ohne zu zögern, in diese Predigt einsteigen. Heute geht es darum, die Stimme Gottes zu hören. Und das war ja das, was ihr so schön vorgelesen habt. Die Stimme Gottes zu hören. Das passiert diesem Samuel da. Und man sagt ja auch, dass das Alte Testament voll ist von Menschen, die die Stimme Gottes hören. Aber umgekehrt stimmt es ebenso. diejenigen, die uns versichern, dass sie Gottes Stimme hören, sind auch immer ziemlich voll von Altem Testament. Das nur am Rande bemerkt. Es geht nämlich nicht nur ums Hören, sondern es geht hier auch ums Zuhören. Wir machen ja im Deutschen diesen schönen Unterschied. Es gibt so eine Anekdote von Franklin Roosevelt. Das war mal ein amerikanischer Präsident, bis 1945 gestorben. Von dem erzählt man sich eben die Geschichte, dass er sich immer darüber beschwerte, dass wenn so Empfänge waren, dass ihm niemand zugehört hat, was er sagte. Also er stand dann so und dann war eine ganze Reihe von Leuten, die sich ihm vorgestellt haben, der Botschafter von so und so, der Herr Staatssekretär und seine Frau. Und alle haben, allen hat er irgendwas gesagt, aber sowieso keiner zugehört, weil war schon der Nächste in der Reihe. Und dann hat er sich einen kleinen Spaß draus gemacht, da war mal so ein Empfang. Und jeder, der ihm begegnete, und gesagt, hat er gesagt, ich habe gerade meine Schwiegermutter erdolcht. Hat er jedes Mal gesagt, ich habe gerade meine Schwiegermutter erdolcht. Ne? Und die Leute gingen und sagten dann, wie wunderbar, ne? Weiter so, Gott segne sie. Und weil keiner zugehört hat, bis dann irgendein südamerikanischer Botschafter vorbeikam, und das war wohl der Erste, der zugehört hat, der lehnte sich so in ihn rein und sagte, dann hat sie es wahrscheinlich auch verdient. Da wusste er, der hatte zugehört. Der Abschnitt, den wir gerade gelesen haben mit dem Samuel, dem kleinen Samuel, ist ja Kindersabbat-Schulmaterial. Der ist in den meisten Bibeln überschrieben, bei euch wahrscheinlich auch, Samuels Berufung, so stand das in meiner Bibel. Also eine gute Kindergeschichte, weil natürlich Samuel da ein Kind ist. Und als Kind schon von Gott berufen wird. Und viele kennen das, aber ich möchte auch Rücksicht nehmen auf diejenigen, die diese ganzen biblischen Geschichten nicht mit der Muttermilch eingesogen haben. Hier sind die Hintergründe, was man wissen muss von dieser Geschichte. Man muss nämlich wissen, dass der Samuel selber ein Wunschkind war, im wahrsten Sinne des Wortes. Seine Mutter konnte nämlich keine Kinder bekommen, hat darunter sehr gelitten. Und deswegen bat sie Gott in demselben Tempel, hier steht immer von Tempel ist die Rede, aber es war noch gar kein Tempel, es war ein Zelt, dass in diesem selben Heiligtum auch diese Mutter Gott um ein Kind bat und dieses Gelübde gab, dass wenn sie ein Kind bekäme, sie ihn auch in die Obhut Gottes ans Heiligtum geben werde. Und dieses Gelübde hat sie nun erfüllt. Der kleine Samuel wurde geboren und schon als Kind in die Obhut des Priesters gegeben. Wir wissen nicht genau, wie alt Samuel zu diesem Zeitpunkt ist, wo das hier passiert. Wir haben nur eine Bemerkung von einem jüdischen Geschichtsschreiber, dem Flavius Josephus, der sagt, er sei 12 Jahre alt gewesen. Das hat man sich wahrscheinlich so tradiert. Und indem das überschrieben ist als Berufungsgeschichte, begründet sich die Geschichte ja als eine Gründungs- oder Begründungsgeschichte. Nämlich Samuel ist den meisten bekannt als große Prophetengestalt des Alten Testamentes. Und hier an diesem Kapitel erfahren wir, wie das alles seinen Anfang nahm, wie alles begann. Hier sind wir Zeugen, wie sozusagen die wichtigste Weiche in dem Leben dieses Gottesmannes gestellt wird. Also ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube, die Amerikaner nennen das, und es gibt auch ein Buch darüber, das wollte ich mir immer schon mal besorgen, nennen das The Tipping Point. Also der Punkt, wo das Ganze umschlägt. Der entscheidet über den weiteren Verlauf. Das ist aber die eine Funktion dieses Textes. Er will uns sagen, wie es zu diesem großen Gottesmann kam. Der Text hat natürlich auch eine zweite Funktion und die interessiert mich und uns viel mehr. Die zweite Funktion ist, wo komme ich hier ins Spiel? Als Hörer der Geschichte, als Leser der Geschichte. Du kommst ins Spiel, indem diese Frage auch an dich gerichtet wird. Was antwortest du, wenn du Gottes Stimme hörst? Diese Frage wird hier mit bearbeitet. Und wenn ich das sage, dann heißt das ja auch gleich, dass ich sehe so ein bisschen, ich sehe das auch an euren Gesichtern, dass ich daran natürlich auch zunächst eine andere Frage anschließt, wenn ich sage, was antwortest du, wenn Gott zu dir spricht? Da fragen mich die meisten, ja, woher weiß ich das denn, dass er zu mir spricht? Und diese beiden Fragen, die wollen wir bearbeiten. Der Text selber, und es wäre ganz gut, wenn ihr so ein bisschen die Bibel an der Hand habt, in 1. Samuel 3 steht das, der Text selber beginnt mit einer etwas, sagen wir, nüchternen Situationsbeschreibung. Diese nüchterne Situationsbeschreibung liest sich folgendermaßen: Das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen und keine Vision war da, die Weisung gegeben hätte. Das ist ein bisschen anders als der Hoffnung für alle Text. Das ist der Text, wie er uns in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, vorliegt. Keine Vision war da, die Weisung gegeben hätte. Klingt alles ein bisschen düster zunächst. Die Bibel, also dieses Buch, wo Gott ständig redet und sich Menschen offenbart, wo Menschen Gott hören, in Taten und in Worten, die Bibel kennt auch die anderen Zeiten. Hier ist davon die Rede, dass das Wort Gottes selten ist. Und wie, um das zu unterstreichen, fährt der Text ja fort, dass Eli, dieser Mentor von Samuel, der amtliche Priester am Heiligtum, dass der schon fast blind ist. Das ist ja eine gewisse Ironie. Ne? Der Urtext sagt, da war keine Vision. Vision kommt von visuell, das hat was mit Sehen zu tun. Und wie soll es auch eine Vision geben, wenn schon der Priester am Heiligtum fast blind ist? Und warum das so ist, dass es keine Vision gibt, das wird uns auch erklärt in dem Kapitel vorher. Das können wir in ganz kurzen Worten skizzieren. Da steht, der Tempel ist Ort geworden von Machtmissbrauch und sexueller Gewalt. Vornehmlich durch die Söhne von diesem Eli, die auch Priester sind. Da passieren Dinge im Tempel, die dürfen da nicht passieren. Das ist also auch ein hochaktueller Text, wenn wir in die Medien gucken und die ganzen Missbrauchsskandale an dem Ort, wo eigentlich Gottes Stimme zu hören sein soll, passiert das, was nicht passieren darf, auf keinen Fall. Und Gott reagiert auf diese Situation zunächst, indem er schweigt. Das sagt ja der Text. Und vielleicht nehmen wir hier dann auch schon mal gleich eine Brücke zu uns selber und fragen uns, kennen wir diese Situation auch in unserem Leben? Dass Gott schweigt. Dass wir uns kaum erinnern können, wann hat denn Gott das letzte Mal zu mir gesprochen? Oder überhaupt schon mal? Aber für denjenigen, der empfindet für sich, dass Gott schweigt oder dass eine Vision für sein Leben fehlt, eine Vision ist ja immer eine Sichtweise Gottes auf mein Leben, für den ist dieser Text auch eine gute Nachricht, denn es bleibt ja nicht so. Genau das wird sich jetzt ändern. Das Blatt wird sich wenden in diesem Kapitel, und zwar für Samuel und für ganz Israel und vielleicht ja auch für uns. Denn Gott spricht wieder. Gott meldet sich zu Wort. Und das haben wir ja gesehen, wie genau das geschieht, nachts. Dass es ein ganz schön hartes Stück Arbeit ist für Gott, da durchzudringen. Ja, 2 Jahren ist meine Tochter auch 12. Ich muss auch jetzt schon alles 4-mal sagen. Wie soll es denn sein, wenn die 12 ist? Ne? Erst beim 4. Mal hat Gott die Aufmerksamkeit von dem Samuel, kann er zu ihm reden. Aber ich will ja nicht nur über meine Tochter reden und die anbrechende Pubertät, sondern ich frage mich ja auch, wie oft muss Gott denn manchmal, wie viele Versuche braucht Gott denn manchmal bei mir, bis ich reagiere? Habe meine Zweifel, ob das mit 4 immer so getan ist bei ihm. Obwohl ich ja zu denjenigen gehöre, die sich wünschen, hellhörig zu sein für das, was Gott ihnen sagt, für seine Stimme. So dass ich gleich sagen kann, wenn wir uns jetzt unterhalten oder im Gespräch sind nachher, dass ich sage, oh, einen Moment, ich bekomme da gerade einen Funkspruch. Ja, Gott will mir jetzt was sagen. Das wäre doch toll, wenn man das so unmittelbar immer den Draht hätte. Also müssen wir
als erstes uns fragen, welches die Voraussetzungen dafür sind, dass Gott zu uns sprechen kann. Das ist auch so ein bisschen die Frage, woher weiß ich das? Und diese Voraussetzungen entnehmen wir einfach dem Text. Wir bleiben bei dem Text selber, welche Voraussetzungen uns hier genannt werden. Die erste Voraussetzung, die wir sehen, oder vielleicht sehen wir sie auch gar nicht, aber sie ist da, heißt, wir müssen am richtigen Ort sein. Das wundert erstmal. Gerade heute klingt das ja ein bisschen befremdlich für uns. Denn wir sagen ja immer, Gott kann an jedem Ort zu uns reden. Ne? Wir müssen ja nicht erst so eine Art geistliches Feng Shui machen, um herauszufinden, ob ein Ort geeignet ist, damit die göttlichen Energien da auch fließen können. Daran glauben wir ja nicht. Formulieren wir es andersrum. Wir dürfen uns nicht am falschen Ort aufhalten. Der Ort spielt ja für den Text hier offensichtlich eine Rolle. Es ist immer wieder vom Tempel die Rede. Samuel befindet sich im Tempel, direkt, er schläft im Tempel sogar. Und dieser Ort ist also dem Text ganz wichtig. Warum ist der Text wichtig? Ist dieser Ort wichtig? Ist das wichtig, weil der Text meint, woanders könne Gott oder würde Gott nicht zu Menschen reden? Das stimmt ja nicht, das tut er ja auch woanders. Ich glaube, es ist deswegen, weil es für den Israeliten und für uns im Nachgang ebenso der Ort ist, wo wir am ehesten vermuten und annehmen, dass Gott zu Menschen spricht. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Denn wer Gottes Stimme wirklich hören möchte, der tut gut dahin zu gehen, wo zu hören er sie am meisten erwartet. Manche sagen mir, naja gut, Gott spricht doch auch manchmal durch einen guten Kinofilm, durch ein alltägliches Erlebnis, die Bemerkung eines Bekannten am Telefon oder auf tausend andere Weisen. Und das stimmt natürlich. Der hat ungeahnte Möglichkeiten. Aber die Menschen, die seine Stimme wirklich suchen und hören wollen, die tun gut darin, daran dahin zu gehen, wo sie es am meisten für wahrscheinlich halten. Und das ist nun mal für viele Menschen die Gemeinde, wie hier der Tempel, die Kirche oder auch die Predigt. Und für andere ist das der Rückzug in die Einsamkeit, in das eigene Kämmerlein. Bei Samuel fällt das alles zusammen. Samuels Zuhause ist das Heiligtum. Nicht jeder von uns wohnt im Heiligtum, aber jeder von uns kann Sorge tragen, dass das Zuhause zu einem Heiligtum wird. Das ist also die erste Voraussetzung, die ich sehe hier in diesem Text. Die zweite Voraussetzung ist auch sehr erstaunlich. Und die lautet, Samuel hat einen geistlichen Mentor. Ich weiß nicht, ob ihr diesen lateinischen Begriff Mentor kennt. Das ist wie so ein Ausbilder, ein Lehrer, würden wir sagen, ein Anweiser. Ihr kennt vielleicht auch die Leute, die darauf beharren, dass sie sagen, mein geistliches Leben, das mache ich alleine mit Gott ab, da brauche ich keinen anderen zu. Ne? Brauche ich auch keine Gemeinde zu. Gott und ich, wir schaukeln das Ding schon. Aber ich glaube, dass man in so einem geistlichen Vakuum nur vorübergehend leben kann. Dass das gar nicht der Sinn und Zweck ist. Ich glaube, dass das Vakuum, also die Zurückgezogenheit, ist immer auftanken für das Gemeinsame, für das Wir. Und wenn es dieses Wir nicht gibt, dann läuft das ins Leere. Samuel wird zu einem der größten Gottesmänner seiner Zeit, weil da eben einer ist, zu dem er hingehen kann und den er fragen kann, weil er nicht mehr weiter weiß in diesen geistlichen Dingen. Ja, man kann diesen Eli kritisch sehen, wie man will, der Text sieht ihn ja auch kritisch. Er hat keine Vision, er ist blind, er ist durchsetzungsschwach gegenüber seinen Söhnen. Aber dem Text ist trotzdem klar, er ist derjenige, der die Stimme Gottes kennt. Und er weiß das. Und der Text sagt auch in Vers 7, und Samuel kennt sie eben noch nicht. Aber er kennt einen, der sie kennt. Und das ist das Wichtige. Das heißt eben auch für den Leser, das heißt für dich und mich, du brauchst einen Mentor, einen, der die Stimme Gottes kennt. zu dem du gehen kannst, den du um Rat fragen kannst. Hast du so jemanden? Es ist ganz wichtig in Gemeinde, dass wir solche Mentoren haben, Leute, die für uns, von denen wir sicher sind, die können uns weiterhelfen, wenn wir nicht weiter wissen. Trauen wir uns dann auch hinzugehen und zu fragen? Und ich kann euch nur ermutigen, euch so eine Person zu suchen. Das ist die zweite Voraussetzung. Und wer sagt, der richtige Ort? Ein geistlicher Mentor. Die dritte Voraussetzung ist, Gott hört man in der Stille. Ist ja ein hochaktueller Satz, denn die christlichen Kirchen feiern 2010 das Jahr der Stille. Das bedeutet, und das ist natürlich auch so der dritte Hinweis, den ich dem Text entnommen habe, dass all die störenden Geräusche eingestellt sein müssen, dass der Alltag nicht mehr die Kraft hat, uns das alles zu versperren, diese Stimme Gottes undeutlich werden zu lassen. Auch Gott kann zu Samuel erst durchdringen, als es wirklich still ist, und das ist eben nachts. An vielen Stellen der Bibel macht uns Gott deutlich, dass er im Stillen zu uns reden will. Und ich frage Leute, die sich mich fragen, warum Gott nicht zu ihnen spricht, ob sie ihm die Chance geben, ob es überhaupt Momente der Stille gibt, wo er reden kann. Oder ob das nur einmal in der Woche im Gottesdienst ist. Und in unseren Gottesdiensten ist Stille auch ein seltenes Gut, müssen wir ja zugeben. Entweder singen wir oder wir legen Wert darauf, dass die Kinder mit dabei sind und es muss was passieren. Also ist das vielleicht nicht der richtige Moment. Wir müssen diesen Moment der Stille auch selber gestalten und wählen. Das sind die Voraussetzungen. Drei hatten wir gesagt, der richtige Ort, der geistliche Mentor und die Stille. Jetzt haben wir vom Hören geredet, jetzt müssen wir zum Zuhören kommen. Denn mitten in dieser Nacht kommt es ja zu dieser einmaligen und einzigartigen Begegnung zwischen diesem jungen Samuel und zwischen Gott. Beim dritten Mal erst, auch Eli braucht so ein bisschen Aufwärmphase, nachts natürlich, da erkennt er, Gott ist es, der zu Samuel sprechen will. Samuel wird an Elis Reaktion plötzlich klar, da will einer zu mir reden, Gott will mit mir reden. Gott will mit ihm reden, diesem kleinen Diener am Heiligtum. Er ist ja eigentlich nur so ein Leuchter, Anzünder und Bewacher. So ein Lehrling. Und auf einmal steht er vor der Situation, die nicht aktueller sein könnte, für jeden von uns heute. Und auf einmal denkt er, was wird Gott zu mir sagen, wenn er spricht? Ich möchte an dieser Stelle in der Predigt besonders diejenigen ansprechen, die vielleicht ganz ungeübt sind im christlichen Glauben. Vielleicht auch diejenigen, die gibt es auch in jedem Gottesdienst, die mitgeschleppt wurden. Gibt es ja auch. Ich glaube, dass wir Menschen, und das ist ja auch ein Grund, warum ich diesen Beruf und diese Berufung ausübe, dass wir Menschen uns nach Gottes Liebe sehnen. Das ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung, die wir Menschen haben, dass wir sie aber auch verstecken oder verschütten. Hinter Zweifeln, hinter Vorurteilen, hinter der Frage, ob es Gott überhaupt gibt, hinter all dem Schutt, den die Kirche davor geschmissen hat, mit all diesen, wie ich sagte, Vorurteilen, die wir mit uns herumtragen, oder auch hinter den Formen der Unbeholfenheit, auch der Heuchelei, die es in Gemeinde gibt und dieser ganzen Skepsis. Weil ich glaube, dass hinter dem allen wirklich eine Sehnsucht besteht, dass Gott zu uns spricht und zwar liebevoll uns begegnet. Die Sehnsucht, heil zu werden, die Sehnsucht, Antworten zu finden, eine Berufung, eine Bestimmung für das eigene Leben zu entdecken. Samuel war ja eine großartige und eine große Figur, ein besonderer Gottesmann. Und indem der Text eben auch an uns gesagt wird, müssen wir damit rechnen, dass diese Worte auch an uns gerichtet sind. Wenn Gott zu Samuel spricht, Samuel, Samuel, und er ruft ihn immer wieder mit seinem Namen, dass Gott dasselbe für uns eben auch tut. Genauso ruft er meinen Namen ständig, er ruft deinen Namen und ruft und ruft. Und sicherlich kennst du auch diese Momente, wo du schon vor der Möglichkeit zusammenschreckst, das könnte so ein Augenblick sein. Es könnte jetzt sein.
in dieser Predigt. Es könnte heute Nacht sein, im Schlaf oder wann auch immer, dass Gott wirklich zu mir spricht. Und dann fragen wir uns natürlich, was, wenn das jetzt wirklich Gott ist, was wird er sagen? Was soll ich denn da machen? Und wie finde ich das heraus? Und genau auf diese Frage bietet der Text ja eine Antwort. Denn das war ja auch die Frage Samuels. Der sagte, was, wenn ich jetzt diese Stimme höre, was soll ich denn da sagen? Der Text sagt, er kannte die Stimme Gottes nicht. Was soll er da antworten? Und die Antwort, die der Eli gibt, die ist irgendwie genial. Es ist genial, weil sie so einfach ist. Die wirklich genialen Sachen sind ja in ihrer Einfachheit nicht zu übertreffen. Eli sagt ja nicht, oh, die Stimme Gottes, oh, da geh erstmal nach Friedensau und studier 4 Jahre oder 5. Da bringt man das dir dann schon bei, also delegieren an andere, ne? Er sagt ihm auch nicht, ah, die Stimme Gottes, da musst du erst getauft werden. Dann hörst du die, oder irgendwas Kompliziertes, da musst du das Vaterunser 3-mal hintereinander auf Aramäisch abbeten oder sowas. Sagt er ihm ja nicht. Sondern er sagt ihm ganz einfach, wenn Gott zu dir spricht, dann antworte einfach, rede, denn dein Knecht hört. So einfach ist das. So peinlich einfach, dass man sich wundert, warum es überhaupt einen gibt, der einem das so sagen muss, ne? Meine Kinder, als sie angefangen haben zu telefonieren, schon mal ans Telefon zu gehen, ne, als sie gerade, die haben ja kaum reden gelernt, dann wollen die ja auch telefonieren. Und dann klingelt es und die nehmen ab. Ja, und dann dauert es ein paar peinliche Momente und pädagogische Unterweisung, bis ich meinen Kindern beigebracht habe, wenn ihr das Telefon abnehmt, wäre schön, wenn ihr irgendwas sagt. Ne? So, dass der andere weiß, da ist ein Mensch am anderen Ende der Leitung. Sagt Hallo oder sagt euer Namen. So naheliegend. Ne? Aber man muss es uns Menschen offensichtlich beibringen. Denn das sagt ja auch etwas über Gott. Gott überrumpelt ja den Jungen nicht. Ne? Sagt, ne, wieso? Ist ja nicht so wie Telefonmarketing. Hallo, bin ich da bei Familie Mayer? Wir haben jetzt ein tolles Angebot und so. Die warten ja gar nicht auf die Antwort. Die wollen ja gar keine Antwort. Die wollen ja erstmal 10 Minuten Input kriegen, bis du so dran hängst und denkst, wenn ich jetzt auflege, dann ist das wirklich peinlich. Und dann haben sie sich schon an der Angel. Aber Gott ist höflich, der klopft an der Tür, der fragt und der wartet auf eine Antwort. Aber dass es trotzdem so einfach ist, das wusste Samuel nicht, dass man so einfach mit ihm ins Gespräch kommen kann. Das musste er noch lernen. Der wusste eine ganze Menge religiöser Sachen, dieser Samuel, ne? Der wusste, wie man den Leuchter anzünden muss, welches Feuer man dafür nimmt und welche Uhrzeit das ist, wie man aufpasst, dass das nicht ausgeht, wann es ausgehen darf, wann es wieder angemacht werden muss und wenn man diesen Leuchter reinigt. Und wann? Das wusste der alles. Hat er gelernt. Aber er wusste noch nicht, wie man die Stimme Gottes beantwortet, wenn sie einen ruft. Dass man einfach sagt, rede, ich höre zu. Und das gilt ja auch für diejenigen, die schon lange hierher kommen. Menschen von euch, die eine geistliche Routine pflegen und trotzdem das Gefühl haben, Gott schweigt im Moment. Für denen gilt die gleiche Antwort, die gleiche Einstellung. Wenn wir hier in den Gottesdienst kommen, dann lasst uns kindlich zu dieser Haltung zurückkehren. Ich habe gedacht, das wäre doch eine gute Übung für uns. Wenn wir in den Gottesdienst kommen und nicht mit verschränkten Armen da sitzen und sagen, na sehen, ob der Prediger heute gut drauf ist. Ne? Es gibt ja so diese Art von, sag mal, Programmchristentum. Mal sehen, wer dran ist und ob der einen guten Tag hat und ob das was wird. Mal erwartungsvoll da gucken. Und es ist doch eine andere Haltung, wenn wir hier reingehen, innerlich uns öffnen und diese Worte sagen, rede Herr, denn dein Knecht, deine Magd hört. Das ist die eigentliche Haltung. Ich weiß nicht, ich habe das auch bewundert, Bei älteren Geschwistern war das immer noch so eine Angewohnheit, wenn sie in Gottesdienst kamen am Anfang, dass sie so einen Moment der Stille und des Gebets hatten, bevor sie sich überhaupt hingesetzt haben. Da spiegelte sich das wieder. Das kann so sein, aber es kann auch die innere Haltung sein, dass man sagt, ich gehe hier in Gottesdienst, weil ich möchte, dass Gott zu mir durchdringen kann und ich will hören, was er mir zu sagen hat. Das hat das mit dem Hören auf sich. Es gab mal einen Rabbi, das ist so diese Rabbi-Anekdoten, die sind immer wunderbar, der hatte einen Schüler, Herschel hieß der. Und die beiden, die studierten die Tora, also die Schrift. Der Rabbi fragt den Herschel, Herschel, kennst du die Schrift? Und Herschel antwortet, ja Rabbi, ich habe sie studiert. Der Rabbi fragt weiter, Herschel, dann kennst du sicherlich auch den Ausdruck in der Schrift, höret meine Stimme. Oh ja, entgegnet Herschel und setzt zu einem kleinen Vortrag an. Diesen Ausdruck finden wir überall in der ganzen Schrift, hier und da. Nun fragt der Rabbi Herschel, Herschel, was hast du denn gehört? Das hat ja auch einen Inhalt. In dieser Nacht redet Gott zu Samuel. Und das bedeutet ja auch inhaltlich was. Und überhaupt die Tatsache, dass es stattfindet. Fangen wir mal mit dem Formalen an. Dass Gott überhaupt zu diesem Samuel spricht. Was das bedeutet. Wir haben ja eingangs gesagt, es handelt sich um eine Berufungsgeschichte, so ist es auch überschrieben. Ja, ist die gängige Überschrift Samuels Berufung. Dabei ist alles, was wir erfahren, wenn wir jetzt mal kritisch hinterfragen, dass Samuel Gottes Stimme hört, und dann eine Botschaft, die ihm gegeben wird, nämlich eine Gerichtsbotschaft, eine nicht so schöne Botschaft, an Eli weitergibt. Das Wort Berufung kommt überhaupt nicht vor in dem Text, an keiner Stelle. Von Samuel selber ist keine Rede. Gott sagt nicht zu ihm, als er sagt, rede, denn ein Herr spricht, sagt er, Samuel, du bist berufen. Sagt er ihm nicht. Formal gesehen also, passieren nur zwei Dinge. Gott spricht, Samuel hört zu. Das sind die beiden Dinge, die passieren. Und trotzdem sprechen wir von einer Berufungsgeschichte. Und nicht nur, weil wir halt wissen, dass Samuel dann ein großer Prophet wird, und das wird ja auch angekündigt. Also nicht nur, weil es das erste Mal ist, sondern die etwas tiefer gehende Erklärung hier ist, und die ist ganz wichtig für Gemeinde und für euch. Die Berufung findet da statt, wo menschliches Zuhören und göttliches Reden aufeinandertreffen. Als Samuel sagt, rede, denn dein Knecht hört, da findet ja erst Kommunikation wirklich statt. Da steht die Leitung, würden wir sagen. Da tritt Samuel in die Aufgabe ein, die Gott ihm zugedacht hat, nämlich eine, in diesem Fall Information, eine Botschaft entgegenzunehmen und weiterzureichen. Eine unangenehme Botschaft. Das heißt, mit dem Hören kommt die Aufgabe und die Berufung. Ich habe einmal eine Predigt gehalten, das ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich das behauptet, dass jeder Christ berufen ist. Und da habe ich viel Widerstand gekriegt. Da sagten die Leute, nein, Christsein heißt Glauben, aber berufen sind nur wenige. Aber ich glaube, dass wo das Reden Gottes auf das Hören trifft, da findet auch eine Berufung statt. Was der nächste Schritt ist, dann erfahren wir, wozu unser Leben gebraucht werden kann von Gott. Das ist ja formal betrachtet. Und jetzt gucken wir mal diese etwas unangenehme Botschaft. Das ist der Inhalt. Samuel bekommt jetzt eine Gerichtsbotschaft, nennen wir das, für Eli. Eine schlechte Nachricht. Keine schönen Worte, aber eben nötige Worte. Das bedeutet nämlich prophetisches Wort. Wir als Adventisten haben es ja immer mit dem prophetischen Wort, aber das kann man übersetzen. Prophetisches Wort heißt einfach, die nötigen Worte reden. Das ist prophetisches Wort. Nicht die zukünftigen, sondern die nötigen. Eli versteht ja was davon. Er nimmt sich Samuel zur Brust. Guck mal in den Text rein, der Samuel, der hatte gar keine Lust, diese schlechte Nachricht weiterzugeben. Ja, wer will gerne schon eine schlechte Nachricht überstellen? Und dann noch so eine schlechte. Aber Eli streckt ihm den Zeigefinger mitten ins Gesicht und sagt, alles, was dir Gott gesagt hat,
das sag uns. Das sag mir, verschone mich nicht. Gib mir die Botschaft Gottes ganz. Und ich kann mich erinnern an einen Jugendlichen, der über einen anderen Prediger, den er toll fand, mir sagte, ich liebe diese Predigten von dem Prediger, weil er mich jedes Mal auf den Pott setzt. So hat er es gesagt. Fühl mich jedes Mal erwischt. Ja, also nicht nur die schönen Worte, sondern er sagt die nötigen Worte. Und das passiert mir auch nur selten, dass Gemeindeglieder nachher zu mir kommen und sagen, sag die ganze Wahrheit, sag die nötigen Worte, ob es uns gefällt oder ob es uns nicht gefällt. Wir mögen die schönen Worte, nicht immer die nötigen Worte. Und jetzt fassen wir das Ganze zusammen, setzen zum Landeanflug an. Eine Geschichte ist das hier vom Hören der Stimme Gottes. Und wir fragen uns erst, was sind die Voraussetzungen? Und vielleicht erinnert euch noch, was wir gesagt haben, sind die Voraussetzungen, um Gottes Stimme als solche zu identifizieren. Wir haben gesagt, der richtige Ort, da wo wir die Stimme am meisten erwarten auch. Ein Mentor, jemand, der uns sagen kann, der die Stimme Gottes kennt. Und Stille. Die zweite Frage war, antwortest du? Beziehungsweise, was antwortest du, wenn du die Stimme hörst? Und da gab es eine tolle Antwort drauf. Man antwortet, rede, denn dein Knecht hört. Und zum Schluss haben wir beobachtet, was geschieht, wenn Gottes Wort auf ein offenes Ohr trifft. A, es findet eine Berufung statt, eine Aufgabe, eine Bestimmung, ein Sinn für mein Leben. Und B, wir hören nötige Worte, wahre Worte, nicht immer schöne. Und dann kommt ganz am Ende der schönste Satz in diesem ganzen Abschnitt, für mich als Prediger, das könnt ihr euch auch selber denken. Da habe ich gedacht, Mensch, was für ein Prediger wärst du, wenn man das über dich sagen könnte, was hier über den Samuel steht. Von allen seinen Worten fiel keines auf die Erde. Das wäre doch toll, oder? Das wäre doch Autorität, wenn du das hättest. Kein Wort. Ich war mal in einer anderssprachigen Gemeinde, einer ethnischen Gemeinde. Sag mal so, von den Gemeinden, wo der Prediger noch was gilt, ne? Also sagt man ja so, auch ein bisschen übertrieben. Das war für mich gar nicht so leicht. Da saß ich in der Gesprächsgruppe und zwei fingen an, sich über eine Sache zu streiten. In aller Fairness, so wie man Meinungsverschieden hat und Bibeltexte unterschiedlich versteht. Und die Diskussion ging hin und her und ich dachte, Mensch, interessant, lebhafte Diskussion. Da mische ich mich auch mal ein, weil ich hatte ja auch eine Meinung. Und dann melde ich mich, wie man das macht, ne, in der Bibelgesprächsgruppe, melde mich, will auch was sagen. Und der Leiter sieht, dass ich sollte die Predigt halten in dieser Gemeinde, der Pastor, mich melde und sagt gleich, Stopp! Der Prediger will reden. Ich wollte eigentlich was sagen als Dennis, nicht als Prediger, ne? Okay, so habe ich gesagt, was ich meinte. Und das war nun mehr für die eine Person und gegen die andere, weil ich hatte irgendeine Position bezogen. Und dann sagt der Gesprächsleiter, gut, dann ist diese Frage jetzt schon mal geklärt. Nächste Frage. Ne? Da hatten wir auch einen ganz klaren Gewinner und einen Verlierer in dieser Diskussion. Und ich dachte, oha, wenn dein Wort so viel gilt, dann musst du als Prediger ziemlich aufpassen, was du sagst. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt das ist, was hier gemeint ist mit, dass keines der Worte zu Boden fiel. Ich glaube sogar, dass es ganz anders gemeint ist, dass es ein Trugschluss ist. Ich glaube auch gar nicht, dass es mal um die Worte von Samuel selber geht. Denn das legt ja die Erzählung nahe. Es geht ja um die Worte, die Gott Samuel gegeben hat und damit um Gottes Worte. Samuel lernt hier nämlich, was es heißt, prophetisch zu reden. Eli hilft ihm dabei, weil er sagt, sag mir alles, ne, beschönige nichts, relativiere es nicht. Und genau das macht Samuel auch zum Gottesmann, dass er diese Fähigkeit hat, das weiterzugeben, dass von den Worten Gottes, die ihm anvertraut werden, keines verloren geht und zu Boden fällt, bevor er es nicht ausgerichtet hat. Und deswegen sagt im Neuen Testament auch der Apostel Paulus, strebt am meisten nach der Gabe der Prophetie. Damit meint er nämlich genau das hier, dass die Erkenntnisse, die Gott euch gibt, auch weitergegeben werden. Dass du einer bist, auf den Gott sich verlassen kann. Und so ein Mensch möchte ich werden. Das gilt für jeden Nachfolger und für jede Nachfolgerin. Ein Nachfolger, eine Nachfolgerin ist ein Berufener, ist einer, der mit einer Wahrheit, die ihm anvertraut wird, umgehen kann, die nicht verloren geht. Und deswegen bitte ich euch, nehmt diese Berufung auch an und dann antwortet Gott, rede, ich höre. Und dann hört aber auch. Amen.